Deutschlandfunk Nova.
Weltempfänger. Der Reisepodcast von Deutschlandfunk Nova.
Jetzt könnte man ja nach dem Studium ein Ticket für Thailand buchen oder was weiß ich, Australien und mal so ein bisschen abschalten, bevor es mit der Karriere so richtig losgeht. Oder man kauft sich einen Sprinter, baut da Betten und eine Küche rein und fährt damit durch ganz Europa, um die Menschen über die EU auszuquetschen und am Ende eine Doku darüber zu machen. Ja, genau so. Das machen gerade Ina Bierfreund, Felix Hartke und Tim Nötzl. Alle drei so Anfang Mitte 20. Ziel ist es tatsächlich, alle 28 EU-Staaten zu bereisen oder mit Menschen von dort zu sprechen und die eben auszufragen, was sie von der Europäischen Union denken. Dabei wollen sie einen bunten Mix an Menschen fragen, also jung, alt, vom Land, aus der Stadt, unterschiedliche Jobs, Pro und Contra EU und so weiter. Gerade sind Ina, Felix und Tim in Rumänien. Da habe ich sie erwischt und mit Ina und Felix geskypt. Man muss dazu wissen, der Startschuss ihrer Reise war schon im September, jetzt haben wir ja Februar, da sind sie also schon eine ganze Weile unterwegs und ich wollte gerne von den beiden wissen, jetzt so nachdem sie jetzt ein paar Monate auf dem Buckel haben, wie sehr wünschen sie sich denn gerade ein eigenes Bett und eine schöne Dusche oder geht's noch mit dem Streunerleben?
Derzeit haben wir sogar ein eigenes Bett und eine Dusche, die leider nicht so richtig funktioniert, aber schon ein bisschen funktioniert, weil wir machen hier gerade in Osteuropa, wo der Winter doch ziemlich hart ist, HelpX. Das heißt, wir leben bei Leuten und arbeiten bei denen und dürfen dafür dort wohnen im Warmen und bekommen Essen. Und da sind wir gerade in so einem kleinen Dorf hier mitten in den Bergen in Rumänien. Ist auch alles zugeschneit außenrum. Deshalb sind wir ganz froh, dass wir nicht im Van leben derzeit, weil es doch eher kalt ist.
Ihr reist ja nicht nur rum, sondern ihr habt ja einen Plan, ne? Also ihr wollt mit Menschen ins Gespräch kommen. Mich würde interessieren erstmal, wie kommt ihr denn an die Menschen ran? Geht ihr auf die Straße und sagt, hallo, wir sind drei Deutsche, wir hätten da mal eine Frage oder wie macht ihr das?
Also das ist tatsächlich ganz unterschiedlich. Erstmal kennt man irgendwie mal Leute in den einzelnen Ländern, dadurch, dass man Erasmus dort gemacht hat oder Tim hat zum Beispiel ein Jahr in Irland gelebt während der Schulzeit. Und so kennt man halt irgendwie immer, hat man immer seine Kontakte oder auch irgendwie dann über drei Ecken entwickelt sich irgendwie was, wo man dann mal irgendeinen Interviewpartner findet. Manchmal sind es auch einfach irgendwelche Zufälle auf dem Parkplatz oder so. Und in den Ländern, gerade in Großbritannien, wo wir dann auch die Sprache sprechen, haben wir tatsächlich auch einfach an Türen geklingelt und mal so nachgefragt.
Ihr klingelt da bei jemandem an der Tür und die machen dann auf und dann sagt ihr, hallo, wir würden gern mit euch über die EU reden, da würde ich euch direkt, da könnt ihr noch so sympathisch aussehen, ist das schon ein bisschen spooky, oder nicht?
Ja, auf jeden Fall. Wir haben es vor allem in ländlichen Regionen gemacht. Es ist halt nicht so wie in der Stadt jetzt, wie man sich das vorstellt, an der Wohnung klingeln, sondern einfach wirklich auf dem Land und dann ist da gerade irgendjemand im Garten zum Beispiel. Dann spricht man den erstmal an und da ist ja auch nicht so viel los. Die freuen sich, haben sich auch echt alle immer meistens gefreut, dass jetzt irgendwas passiert.
Okay.
Und ja, waren wirklich offen. Also es war überraschend. Natürlich nicht alle. Und einige haben auch so reagiert, dass sie dachten, okay, was ist das denn jetzt? Dann geht man halt einfach weiter. Ist ja auch kein Problem. Aber die meisten waren wirklich sehr offen und haben einen direkt herzlich aufgenommen und gern mit einem auch über die EU tatsächlich geredet.
Was wollt ihr denn genau wissen von denen?
Wir haben ganz konkrete Fragen vorbereitet, die wir in grob drei Teile aufgeteilt haben. Dazu stellen wir die Fragen, was die Menschen positiv an der EU finden, was sie negativ finden an der EU, wie sie die EU überhaupt in ihrem eigenen Leben spüren. Und dann wollen wir von ihnen wissen, was sie sich von der EU wünschen, wie eine ideale EU für sie aussehen würde. Und am Ende wollen wir mit den Menschen zusammen Lösungsansätze entwickeln, also wie man zu einer besseren EU kommen würde.
Okay, jetzt bin ich gespannt. Was antworten euch denn die Leute drauf? Habt ihr da ein paar Beispiele?
Ja, zum Beispiel haben wir mit einer Studentin aus Spanien geredet, die Ina übers Erasmus kennt. Und sie hat ganz konkret gesagt, dass sie der Meinung ist, dass es gleiches Stimmrecht geben sollte für jedes EU-Land sozusagen. Und man mehr auf die Solidarität einfach achten sollte und wir uns mehr wie eine Familie, also wie Geschwister fühlen sollten in diesem europäischen Zusammenschluss.
Genau, und bei Lösungsansätzen ist, finde ich, ein schönes Beispiel, dass Ilja aus Bulgarien, bei dem wir auch 10 Tage gelebt haben, im Selbstversorgerdorf, die Bildung angesprochen hat, dass einfach die Bildung gerechter verteilt werden sollte, also Güter wie Bildung. Und Bildung hat auch Uwe hier aus Rumänien angesprochen, mit dem wir vergangenen Sonntag gesprochen haben. Meint einfach, dass Bildung extrem wichtig ist und nur dadurch wissen die Leute, was sie überhaupt für Möglichkeiten haben und was verboten ist, was gut ist, was schlecht ist. Und dass man nur mit einer guten Bildung zu einer besseren EU kommen kann.
Habt ihr denn auch richtige EU-Enthusiasten getroffen?
Definitiv. Zum Beispiel haben wir mit Andy aus Großbritannien gesprochen, der jetzt gerade in Rente gegangen ist. Und der zum Beispiel ist der Meinung, dass man viel mehr in diese Richtung United States of Europe gehen soll, also eine zentrale europäische Regierung mit einem starken Präsidenten an der Spitze haben sollte.
Ist ja kurz vorm Brexit auch eine spannende Idee, ne?
Ja, absolut, absolut.
Okay, und gibt es denn auch Leute, die ihr getroffen habt, die gesagt haben, so, ach, EU, hör mir auf damit?
Wir haben gerade jetzt zum Beispiel in Rumänien gesehen, sehr so eine widersetzliche Seite. Wir hatten ein Interview, wo jemand jetzt gesagt hat, dass es irgendwie mehr so Richtung Mittelalter zurückgehen soll. So hat er es überspitzt dargestellt. Also, dass die Länder wieder mehr, also nicht so viel abgeben an die EU, sondern mehr sozusagen auf sich selbst achten. Und auf der anderen Seite dann zum Beispiel mit zwei gesprochen, die haben erstmal ihre EU-Flagge rausgeholt, um zu zeigen, wie sehr sie zur EU stehen.
Merkt ihr denn auch einen Generationenunterschied? Also wenn es jetzt darum geht, was einem wichtig an der EU ist, dass man merkt so, okay, älteren Menschen ist eher das wichtig, jüngeren Menschen eher das?
Auf jeden Fall. Gerade was mir ziemlich aufgefallen ist, ist, wir fragen am Anfang immer die Leute erstmal so zum Einstieg, was so das erste Wort ist, was sie so assoziieren mit der EU. Und gerade so im Alter unserer Eltern, also so 50- bis 60-Jährige, sage ich mal, fällt oft das Wort Frieden direkt. Das haben wir in unserer Generation noch nicht erlebt, dass irgendjemand das als das allererste Wort genannt hat. Einfach, weil für die Generation einfach sehr entscheidend ist, dass durch die EU einfach dieser Frieden gewahrt wird und das einfach so elementar ist an der ganzen Union.
Und was sagen dann die eher jüngeren Leute, was ihnen wichtig ist?
Junge Leute sagen oft, äußern sich oft positiv zur Reisefreiheit und zum Euro, also dass man sich einfach sehr frei bewegen kann, dass man in jedem EU-Land leben und arbeiten kann, wenn man möchte, dass mit der Währung vereinfacht ist, überall hinzureisen und dass sie durch zum Beispiel ein Studium auch die Möglichkeit haben, für längere Zeit im Ausland zu leben, sehr einfach.
Gibt es denn Leute, die ihr getroffen habt, wo ihr schon entschieden habt, also den oder diejenigen wollt ihr auf jeden Fall wiedersehen?
Ja, also tatsächlich viele der Begegnungen sind sehr schön, von denen nimmt man sehr viel mit, auch so Persönliches, weil man natürlich über das Kameragespräch hinaus auch noch mit denen redet. Und mit manchen hat man einfach eine sehr, sehr schöne Zeit, bleibt noch zum Kaffee trinken oder für Kekse. Und gerade das Pärchen, bei dem wir jetzt vor einer Woche in Brașov, hier in Rumänien waren, die haben uns auch eingeladen, für nächsten Sommer da vorbeizukommen, weil die so begeistert sind von dem Projekt und es auch sehr gerne hier in Rumänien in der deutschen Community zeigen würden. Und da ist so ein Fest, wo die meinten, wir können sehr gerne wiederkommen und genau, es sind einfach so sehr, sehr nette Begegnungen, wo man sich auch wirklich freut, viele der Leute wiederzusehen. Und tatsächlich ist da auch unser Plan, zu unserer Premiere im September die ganzen Leute, die wir interviewt haben, auch einzuladen, weil wir zum einen die Leute gern wiedersehen würden und zum anderen es auch schön für die Leute finden, sich vielleicht auch die anderen Leute treffen zu können, die ebenso in der Dokumentation was sagen.
Wie macht ihr das denn mit der Sprache? Also ich meine, Englisch werden ja am Ende nicht alle sprechen, ne?
Genau, also vor allem gerade beim Thema Politik ist es, glaube ich, auch immer noch mal schwieriger auf Englisch, weil man vielleicht nicht ganz das Vokabular hat, wie wenn man jetzt so im Alltag oder im Smalltalk unterwegs ist. Deswegen lassen wir auch alle Leute immer auf der Landessprache antworten, möglichst, damit sie sich möglichst gut ausdrücken können. Und danach übersetzen wir das mit irgendjemandem, der so die Sprache kann. Entweder jetzt direkt vor Ort mit der Person, mit der wir das Interview geführt haben, das ist natürlich immer ideal, oder irgendwelchen Freunden, die die Sprache sprechen.
Wenn ihr jetzt so Fragen durch die Lande zieht, ne? Also ich meine, ihr habt da ja quasi diesen Plan und auch diese Aufgabe und es soll eine Dokumentation daraus entstehen. Habt ihr denn nicht auch manchmal Tage, wo ihr einfach keinen Bock habt, mit Fremden zu reden?
Ja, das passiert mit Sicherheit mal. Also ist uns auch schon mal passiert und wir gehen auch nicht jeden Tag raus und sprechen Leute an oder reden mit Leuten. Wir sind auch ab und zu einfach nur zu dritt unterwegs und genießen mal die Ruhe und den Frieden, wenn wir sehr abgelegen irgendwo mit dem Van stehen und einfach mal am Strand sitzen oder in den Bergen oder eine Runde wandern gehen oder jeder einfach mal seinen Interessen nachgeht. Das gehört natürlich auch dazu, dass man so ein bisschen sein Leben lebt. Aber trotzdem ist es auch spannend und es gibt der ganzen Reise noch einen besonderen Touch, sage ich mal, wenn man die Leute vor Ort kennenlernt und man verbindet viel mehr mit den Ländern, in denen man unterwegs ist.
Also es ist trotzdem schon noch quasi so eine Reise, wie eine Reise sein sollte und nicht ein Job.
Absolut. Das war auch von Anfang an so unser Ziel, eine Reise zu haben mit einem Projekt und nicht nur Projekt oder nur Reise. Also beides am Ende.
Jetzt seid ihr ja schon seit September unterwegs, ne? Über den Winter. Das könnt ihr euch ja auch leisten, weil ihr ein ziemlich schmales Budget habt. Wie viel ist das genau?
Wir haben uns pro Person als Budget 300 Euro im Monat gesetzt. Also, und das
ist wirklich nicht viel.
Nee, das ist nicht viel. Das sind 10 Euro am Tag so im Schnitt pro Person.
Eieiei.
Und da inklusive Fährfahrten und Sprit ist unser Hauptfaktor tatsächlich.
Und klappt das denn?
Ja, das klappt überraschend gut tatsächlich. Am Anfang hatten wir auch mal das ein oder andere Problem, wo man noch mal irgendwie mehr Geld ausgegeben hat. Aber inzwischen kommen wir wirklich gut damit aus. Überraschenderweise auch für uns, wie gut das klappt.
Lass uns mal noch kurz über Oswald reden, ja? Erstmal, wer hat denn diesen schönen Namen ausgewählt?
Das war ich.
Also, Oswald ist euer Sprinter, euer Auto.
Genau, also wir hatten so den Plan, so einen Sprinter zu kaufen und dann wurde es irgendwann immer ernster und dann war plötzlich dieses Auto da und dann haben wir gemeint, es ist ja irgendwie auch so ein sehr großer Teil unseres Lebens, wäre schön, wenn das Auto einen Namen hätte. Und wie man dann halt so zusammensitzt in der WG, haben wir gesagt, ja, wäre eigentlich witzig, wenn es ein Name wäre, der jetzt nicht zu einem Auto passt. Und dann haben wir uns überlegt, welche Namen jetzt nicht unbedingt typisch für ein Auto sind. Aus irgendeinem Grund kam dann Oswald raus.
So, jetzt habt ihr den Sprinter gekauft, ne? Es ist ja ein Sprinter erstmal, also das kennt man vom Umzug, ja, so ein großer Transporter ohne Fenster auch und mit so einer Ladefläche. Was ist denn mit dem passiert? Ich meine, ihr schlaft da drin. Ja. Was ist denn mit Oswald passiert, bevor ihr losgefahren seid?
Der war komplett leer und dann musste der natürlich jetzt erstmal ein bisschen umgebaut werden im Inneren. Und da haben wir, keine Ahnung, von der Küchenzeile über Bett mit Schrank und zwei Dachluken haben wir eingebaut, ein Wassersystem, Elektronik mit zwei extra Batterien, dass wir auch immer alles schön laden können. Genau, so sieht er inzwischen aus.
Und jetzt ist noch unser Plan, damit wir auch im Winter nicht erfrieren müssen, noch einen Ofen einzubauen. Das ist jetzt das nächste Projekt auf der Reise.
Deswegen schlaft ihr jetzt quasi auch außerhalb, also nicht in Oswald, weil es zu kalt ist. Also ich habe schon im Winter, hallo, das ist ja mega kalt da drin, oder?
Ja, absolut. Ja. Gerade wenn draußen -6 Grad sind, dann ist, also wir haben schon ein bisschen isoliert tatsächlich, aber das hilft dann auch nicht wirklich morgens, wenn man im Schlafsack liegt. Da denkt man auch, nee, da möchte man eher nicht aufstehen bei solchen Temperaturen.
Wer fährt denn und vor allem, wer fährt besser?
Ich würde behaupten, wir fahren alle drei gleich gut und deswegen haben wir es auch einfach ganz, also wir dritteln es einfach. Jeden dritten Tag fährt einfach der nächste sozusagen. Außer wir fahren jetzt besonders lange an einem Tag.
Das ist eine sehr diplomatische Antwort, Felix. Das bringt mich direkt zur nächsten Frage. Ihr seid ja zu dritt. Wie ist diese Dreierkonstellation zustande gekommen? Ihr wohnt zusammen, ne, in der WG.
Genau, also die beiden Jungs kennen sich schon aus der Schule und haben dann eine WG gegründet. Und ich kam erst zu meinem Master nach Hamburg und bin dann glücklicherweise in dieser WG gelandet und kenne die auch nur über WG gesucht. Und dann haben wir auch tatsächlich nur ein halbes Jahr zusammen gelebt, als wir dann beschlossen haben, unsere WG in den Van zu verlagern. Und haben dann die WG gekündigt und sind in ein Auto gezogen. Und
im Prinzip die reisende WG, sehr schön.
Genau, genau. Und man lernt sich auch immer besser kennen. Also man denkt irgendwie, es ist auch nicht mehr möglich, irgendwann noch miteinander zu reden, weil man jeden Tag aufeinander hockt. Aber es klappt nach wie vor sehr gut und ich würde mal behaupten, wir mögen uns doch alle sehr gern.
Ist ja bei einem Dreiergespann durchaus, kann das ja problematisch werden. Ne? Was macht ihr denn, wenn es kracht?
Aber das Gute ist auch, beim Dreiergespann gibt es auch immer eine Mehrheit. Das ist der Vorteil. Also wenn jetzt, keine Ahnung, so kleine Probleme oder kleine Entscheidungen einfach anstehen, so keine Ahnung, was kochen wir heute Abend, dann entscheiden wir einfach mit 2/3 Mehrheit und dann geht das halt auch immer noch halbwegs fix sowas.
Ihr habt ja dieses ganze Projekt angefangen, auch weil ihr selber am Ende euch was dabei gedacht habt, warum gerade die Europäische Union euch so am Herzen liegt, dass ihr eine ganze Reise rings um dieses Thema spannen wollt. Warum ist sie euch denn so wichtig?
Also unsere Motivation war auch primär einfach ein bisschen mehr, also Europa kennenzulernen, weil wir irgendwie Europa an sich noch gar nicht so gut kannten vor dieser Reise. Und das wird natürlich jetzt immer besser, sowohl geografisch als irgendwie auch dadurch, dass man mit den Menschen spricht, lernt man es natürlich besser kennen. Und parallel dazu war definitiv der andere Auslöser einfach der wachsende Populismus in den einzelnen Ländern der EU, was dafür gesorgt hat, dass wir einfach rausfinden wollten, was da los ist, weil wir irgendwie in unserer eigenen Blase, Studentenblase in der WG in Hamburg gehockt sind. Und da wussten wir irgendwie auch nicht so genau, was denken diese Leute eigentlich wirklich. Und so kam es irgendwie zustande, dass wir dachten, da müssen wir wohl mal mit denen reden, damit wir es herausfinden und aus unserer eigenen Blase irgendwie rauskommen.
Felix, Ina und Tim sind unterwegs durch Europa. Driving Europe heißt ihr Blog. Könnt ihr gern mal reinschauen. Am Ende soll es ja auch einen Dokumentarfilm geben. Auf dem Blog könnt ihr die drei sehen und natürlich auch Oswald, das Auto. Und die drei, das soll ich an dieser Stelle noch sagen, suchen noch dringend Menschen aus Zypern und Malta, mit denen sie reden können. Also solltet ihr zufällig jemanden kennen, der jemanden kennt, der jemanden kennt, der auf Zypern und Malta lebt, dann bitte melden, entweder über den Blog oder über uns, mail@deutschlandfunknova.de. Wir leiten das dann auch gern weiter.
Deutschlandfunk Nova. Weltempfänger.